Mehr und Wert, der Podcast für Unternehmermenschen. Schön, dass du da bist. Ob du Unternehmer, Selbstständiger, Freiberufler oder angestellter Entscheider bist. Hier geht es um deine Lebensqualität. Von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, nachhaltiger. Die 100-Plus-Community ist wie nach Hause kommen für Unternehmermenschen.
Von der One-Man-Show zum digitalen Architekten. Herzlich willkommen in der nächsten Podcast-Folge vom Mehr und Wert-Podcast der 100-Plus-Community, wo wir immer spannende Unternehmergeschichten erzählen. Und heute haben wir den Jan Enzminger zu Gast, der wie ich in der Südpfalz wohnt. Wir kennen den auch ein bisschen pelzig, aber das machen wir jetzt nicht. Und seine Geschichte ist tatsächlich so eine ähnliche Garagenstory, wie man da hier in ganz groß hört. Und ganz so groß sind wir jetzt nicht, aber von der One-Man-Show zum digitalen Architekten mit weit über 30 Mitarbeitenden, mit extrem komplexen Projekten und trotzdem bodenständig und in Anführungszeichen normal geblieben, ohne Hohl zu drehen, mit ganz spannenden Hobbys und Interessen. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Jan, bei uns heute hier in der Podcast-Folge.
Ja, hallo Uli, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir fangen ja immer im Jetzt an und sagen, was macht ihr gerade so für Laienohren? Was ist so dein Business? Was ist so das Geschäft, was du betreibst? Wie kann man sich das vorstellen, was du tust unternehmerisch?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir sind digitale Architekten und unterm Strich, wir planen und leiten komplexe Digitalprojekte. Das können sehr groß strukturierte Webseiten sein für Kliniken. Das können E-Commerce-Handelssysteme sein, Portale, digitale Marktplätze, Handelsplattformen und natürlich immer digital ist so das Kernthema, das hier im Hintergrund immer mitschwingt.
Große digitale Projekte. Das, glaube ich, mal erzählt. Du hast für eine große bekannte Zeitschrift, darf man wahrscheinlich sagen, oder? Kann man nennen?
Ja, kannst du nennen. Es war Brand 1.
Brand 1,
also eine davon, es waren sogar zwei. Das zweite war der Colway Verlag, Architekturverlag. Aber ich glaube, du meinst die Brand 1.
Genau. Wie viel Seitenarchiv habt ihr da in vernünftige Ordnung gebracht?
Boah, das müssten so damals um die 20.000, 25.000 DIN A4 Seiten sein, die wir hier digitalisiert hatten. Und es war zu einer Zeit, da gab es diese Schnittstelle noch nicht von den Druckdaten rein ins Digitale. Das heißt, wir hatten das Heft oder das Magazin, was es ja schon einige Jahre gab im Archiv, nachträglich digitalisiert anhand alter Druckdaten. Und das war spannend.
Oder ich glaube, ein spannendes Projekt, aber das ist ja eine zweite Firma von dir, das, wo du bei Maschinenhallen auslesen kannst, wie sich der Energieverbrauch, einfach nur mal so, um die Komplexität ein bisschen zu verstehen. Was macht er denn da?
Genau, da geht es viel um Nachhaltigkeit und ESG-Themen, also Gesetzesdruck seitens der EU, dass die ganzen Nicht-Wohngebäude, also zum Beispiel Fabrikgebäude oder auch im Immobilienbereich Quartierslösungen, Wohnareale, die müssen nachhaltiger und grüner werden. Und das schaffen sie eigentlich nur, wenn sie erstmal ihren Ist-Stand der Daten kennen. Das heißt, sie müssen nicht mehr nur einen Stromzähler, jetzt einfach gesprochen, auslesen, der in der Fabrikhalle hängt, sondern am besten jede Maschine einzeln messen und tracken. Und wir haben hier ein Portal entwickelt, was im Prinzip die ganzen Daten sammelt und konsolidiert, zusammenführt in einer zentralen digitalen Lösung.
Also da ist so bei Leuten wie bei mir, da ist immer sofort Funkenflug im Hirn zu sagen, da bin ich mal da raus, ich bin da mal weg. Also nur um die Komplexität zu betrachten. Und wenn man dein Unternehmen sich anguckt, dann wird man ja, wenn man zu dir da nach Rot kommt, gell?
Ja,
nach
klar.
Rot, ob der Riedburg, also ein sehr, 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 eines der romantischen Südpfalzdörfer, also quasi touristisches Highlight, dann wird man gar keine Mitarbeiter finden. Wo sind die denn alle?
Nee, richtig, genau. Also wir hatten tatsächlich, in unserem Fall war Corona ein Glücksspiel oder ein Glücksgriff. Wir hatten natürlich immer strukturell das Problem, dass wir hier im Ort, es gibt einen Bus, der kommt einmal die Stunde, fährt auch in eine Richtung. Eine Bahn gibt es gar nicht. Somit war es immer recht schwierig, vor Corona Mitarbeiter zu finden, weil natürlich wollte man die Mitarbeiter hier am Ort haben. Und wie du es richtig erkannt hast, Naja, unser Ort ist ja mittlerweile so um die 1200 Jahre alt. Jedes zweite Gebäude ist ein Weinbaubetrieb. Fast der ganze Ort steht unter Denkmalschutz. Also das ist jetzt auch nicht so die Welthauptstadt, in der man als ITler irgendwie die Zukunft bewegen möchte. Und es ist halt unheimlich schwer, hier Mitarbeiter herzubekommen. Und Corona hat es einfach in die Köpfe gebracht, dass die Menschen, zum einen die Kunden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Entwickler und Grafiker, alles, was hier als Mitarbeiter einfach benötigt wird, die sind es gewohnt, von irgendwo von der Welt aus zu arbeiten. Und somit hatte es den Vorteil, nach Corona hatten wir diesen, ja, Personalengpass, nicht mehr bei uns. Wir haben mittlerweile quer durch Deutschland die Mitarbeiter beschäftigt, alles in diesen New Work-Methoden sozusagen, komplett virtuell aufgestellt. Es gibt noch eine offizielle Betriebsstätte, das ist aber der Briefkasten fürs Finanzamt. Und der Rest ist tatsächlich, jeder sitzt im Homeoffice. Ja, ich sag mal so 95% der Mitarbeiter in Deutschland, Hamburg, München, Ruhrgebiet. Also quer verteilt im Osten, drüben, überall. Und ja, einige Mitarbeiter sitzen auch in Spanien und Dubai.
Kennst du die alle persönlich?
Ja, da muss man eigentlich sagen, auch so 70% der Mitarbeiter habe ich noch nie gesehen. Also noch nie in echt
In
gesehen.
echt, online natürlich schon.
Genau, online. Also bei uns passiert unheimlich viel per Teams und Team-Meetings. Auch sehr getaktet. Man stellt sich das doch relativ chaotisch vor, ist es aber tatsächlich gar nicht. Es ist sogar strukturierter wie damals im Büro. Und ja, aber ja, ich glaube, 70% hatte ich noch nie im echten Leben getroffen. Wir machen zwar immer eine Weihnachtsfeier, für die meisten ist es relativ weit, hierher zu kommen. Vor allem für unsere spanischen Kollegen oder die aus Dubai. Da ist es schon eine Strecke und da überlegt man sich zweimal, ob man für ein Abendessen dann wirklich in die Pfalz kommt. Man kann es
Ja.
empfehlen, es ist eine schöne Gegend, aber es ist jetzt ökologisch auch nicht so sinnig.
Ökologisch ist natürlich schwachsinnig. Menschlich gesehen ist es cool, aber es scheint ja zu
Ja.
funktionieren. Und du hast
Ja.
ja über 30 Leute. Und
Ja,
das ist
knapp
ja,
30.
deswegen auch so eine, finde ich ja, erzählenswerte Story, weil die ja ganz viele Narrative auflöst, zu sagen, nee, die müssen vor Ort sein und die muss ich kennen und nee, da muss man ja mal die Chemie, den Geruch aufgenommen haben. Ja, nee, wie sollen denn die Prozesse, die haben ja so hochkomplexe, haben wir ja eben angefangen, so hochkomplexe Sachen, wie gehen die denn zusammen? Die müssen sich doch irgendwie abstimmen. Ja, scheint ja zu klappen.
Ja, das ist bei uns tatsächlich eigentlich gar nicht das große Problem, weil wir arbeiten agil nach Scrum und da sind die Abstimmungsrhythmen eh festgelegt. Das heißt, wir haben projektweise gibt es die Projektgruppe und ja, da gibt es die Daily Meetings sozusagen in Neudeutsch.
Die
Das sind
Dailies, die Weeklies, die Monthlies, ja, genau.
richtig, genau. Dann die Plannings, die Refinements, um was gerade zu ziehen. Dann die Management-Termine. Also das ist alles sehr getaktet. Und man hat auch immer mit den ganzen Personen im Wechsel doch immer wieder strukturierte Team-Meetings. Und von dem her lernt man sich dann tatsächlich auch online recht gut kennen.
Das wäre ein gutes Beispiel, wie wenn man über urenkeltaugliche oder sagen wir mal, artgerechte, menschengerechte Führung, Unternehmertum redet. Im Rheinland wird man ja so sagen, jedem Diersche sein Pläsiersche. Also jetzt kann man ja bei dir seine persönliche Nische finden, in der man seine Stärken auf die Straße kriegt und seinen Beitrag in dem Maß und in der Struktur einbringt, wie das passt. Was man ja möglicherweise vor Ort alleine wegen Kapazitäten, Ort, Wohnen, Strecke, es ist zwar attraktiv für Leute, die Land leben, aber wenn
Ja.
ich lieber in der großen Stadt wohne,
Die Ruhe mögen, ja.
könnte ich bei dir nicht arbeiten. Und das nächste Oberzentrum Edekofe ist jetzt auch nicht
Ja,
wirklich
genau.
ist wirklich das Highlight. Aber zurück,
Ja.
das war ja nicht immer so. Wie lange bist du unternehmerisch schon tätig? Wenn wir mal so in die Wurzeln zurückgehen, wann hat das angefangen bei dir zu sagen, ich will was für mich alleine machen, ich will mich selbstständig machen, diese One-Man-Show, wann hat die gestartet?
Man muss ein bisschen differenzieren. Also gestartet hat es schon relativ früh. Da war ich so, ja, 14 Jahre
Ah, okay.
alt. Da hatte ich die erste Webseite gebaut. Man muss einfach auch wissen, ich bin ja 78er Jahrgang in den 80er aufgewachsen. Also im Prinzip mit dem Atari, kennen vielleicht manche noch. Und dann C16, C64. Die ersten ja, Rechner, die es dann gab, MS-DOS-Rechner 286, 386, Pentium, also diese ganze Kette durchgemacht. von Modem bis ja, hin zum Glasfaser jetzt.
Also
Und
quietschende Modems, genau, alle im Kopf,
genau.
jetzt.
Also ich hatte es eigentlich in der Wiege liegen, das IT-Thema. Und ja, mit 14 Jahren hatten wir hier, das war die Gruppe, mit denen wir immer weg waren als Jugendliche, so eine kleinere Party auf die Beine gestellt, ist dann irgendwann auch ein bisschen ausgeartet mit 1000 Teilnehmern pro Abend über 2 Tage. Und
So LAN-Partys.
ja, nee, das war ganz klassisch, eine Grillhütte gemietet und ja, hat Rieslingschorle für 1 Euro oder für 1 Mark damals noch rausgehauen. Und das hat sich dann, das Preismodell war unschlagbar und das
Ja,
hat sich dann
allerdings.
irgendwie halt rumgesprochen. Und das hatten wir ein paar Jahre hintereinander gemacht, eigentlich schon ja, mit 13, darf man gar nicht sagen, darf man ja noch nicht weglaufen, Jugendschutz, aber hat relativ früh angefangen. Mit 14 haben wir dann gedacht, ah, da gibt es sowas wie Websites. Und ich hatte dann für diese Feier die erste Webseite gebaut, einfach für Werbung. Und tatsächlich war das so der Startschuss für das ganze Übel.
Für die Nicht-Pfälzer unter uns, was ja die meisten sein sollten, müssen wir, glaube ich, noch das Vier-Finger-Prinzip bei einer guten Pfälzer Schorle erklären.
Ja, genau. Also im Prinzip 4 Finger Wasser, aber nur der Rest wird aufgefüllt mit Wein. Und
Ja, also man fängt an mit vier Finger Wein,
ja.
einmal Finger hochkant, dann Finger quer, vier Finger Wasser und dann nochmal vier Finger hochkant. Also man hat ungefähr 80%. Eine gute, stramme Schorle für die
Ja.
Pelzer, das ist irgendwie mehr oder weniger 70 bis 80% Wein und der Rest ist ein bisschen Blubber.
Richtig.
Die badische Schorle ist nur halbe halbe und die Autofahrerschorle ist andersrum.
Ja, der große Unterschied ist tatsächlich auch, in der Pfalz trinken wir ja aus einem Glas, was Corona auch fast zunichte gemacht hätte.
Da müsste ich mal frischer Schorle gibt. Da gibt es ja die Schoppegläser und das ist im Hessischen immer
Genau.
so eine Rollschoppe. Und das ist sehr gesellig. Und das für 1 Mark pro Glas, das ist unschlagbar.
Richtig, genau.
Also
Und
zum Thema mehr und Wert, mehr Wein für mehr.
genau, und es hatten sich natürlich auf dieser Feierlichkeit auch sehr viele Winzer, ja, vergnügt. Und die hatten dann natürlich die Webseite gesehen und das war dann auch die erste Kundengruppe, die für ihre Weingüter natürlich die ersten Webseiten wollten und da auch ein Alleinstellungsmerkmal haben wollten. Und so kam es dann, dass ich privat eigentlich als 14-Jähriger, 15-Jähriger anfing, Webseiten zu bauen für Weingüter. Ja, One-Man-Show, Projektmanagement, Grafik, Programmierung,
Alles selber, one man.
alles selbst in einer Person. Und man muss auch sagen, es war eine Zeit, da gab es das ja so noch gar nicht. Das kannte ja
Genau.
fast niemand. Also das war ja undenkbar. Also da waren ja früher die Telefone noch dreimal so groß wie jetzt und Handys gab es nicht.
Ja, man muss das immer in den Kontext setzen.
Ja,
Also wenn
richtig.
du sagst, 78er Jahrgang, dann sind wir 92. Das ist, oder? Das,
Ja, richtig,
oder?
92, ja doch, das kommt ziemlich genau hin. Ja, 92, 93 müsste das gewesen sein. Ja.
Ja, und da gab es ja nichts. Also,
Nee, war noch lange weg vom neuen Markt, der ja dann
der kam ja
tatsächlich erst
später,
später
genau.
kam, genau. Und
10 Jahre später.
bis zum neuen Markt tatsächlich lief das alles auch als erstmal privat in die eigene Tasche. Ist ja jetzt lang genug her, jetzt darf man
Darf
sagen.
es erzählen? Ja.
Das waren ja auch nur Kleinbeträge. Und meistens habe ich mich auch in Wein bezahlen lassen.
Ich würde so sagen, die Winzer haben doch
Weingut.
bestimmt eine Flasche bezahlt.
Ja, genau. Wurdest aufgewogen in dem
Ja.
Radrennen. Und das erste Gewerbe müsste dann so, das war dann das erste Nebengewerbe, 98, glaube ich, müsste das gewesen sein, so in dem Dreh.
Das
Und
heißt also, der
dann.
Engpass Kunden war gar nicht da, sondern die Winzer haben dich gekannt, so nach dem Motto, so
Ja.
der talentierte Bub, dem gibst du halt den
Ja,
Geschwei und da
richtig.
macht er dann irgendwie, da macht er die Website. Was waren denn die Hürden so aus dieser One-Man-Show am Anfang? Was waren denn so die Obstacles, die Widerstände, die, man könnte auch sagen, Wachstumsgeneratoren? Was hat dich denn da gechallenged?
Naja, das Grundproblem war, es gab ja damals zu dieser Zeit keine richtige Ausbildung in dem Bereich. Das heißt, es gab ein Informatikstudium, das hat einfach auch nicht so wirklich gepasst. Ich war jetzt auch nicht so der gute Schüler. Naja, ich hasste die Schulen, die Schule hasste mich.
Das kenne ich.
Die waren irgendwie auch froh, dass ich weg war, glaube ich. Und Informatikstudium hat sich dann relativ schnell auch in Luft aufgelöst bei dem Notendurchschnitt. Es hat auch einfach nicht gepasst. Ich meine, es war ja sehr mathelastig und es gab einfach keine Ausbildung in dem Bereich. Also klassische IHK-Ausbildung sowieso nicht, Fortbildung auch nicht. Und ich hatte halt das Glück und bin über eine ja, Fortbildungsmaßnahme der FH in Karlsruhe, die hatten so ein Probekurs angeboten, der ging ein Jahr. Und ich war in dem ersten Lehrgang, in der Verprobung, die Beta-Tester sozusagen, für den neuen Studiengang. Und Vorteil war, du musstest halt einfach nichts mitbringen außer Interesse. Das hatte ich. Hatte auch klar ein paar Referenzen. Das gab es zu der Zeit eigentlich auch nicht. Die hatten mich dann auch gerne aufgenommen. Und da hat sich das Blatt auch so ein bisschen gedreht. Also ich hatte im Prinzip ohne groß was zu machen, nachdem, also es ging ein Jahr lang, nach einem Jahr ein 1er Abschluss und war
Cool.
Klassenbester und hat dann im Prinzip neben meiner Ausbildung bei der Siemens, ganz klassischer Natur zum Energieelektroniker, einfach so ein bisschen Blut geleckt an dem Thema, weil ich dachte, ja, das macht mir Spaß, aber ich wusste nicht, wie man mit Geld verdienen kann. Zu der Zeit hat auch, glaube ich, keiner, außer die am neuen Markt, wirklich Geld mit verdient. Und klar, von den paar Webseiten für die Winzer kann man jetzt auch nicht leben und somit hatte ich
Vor allem, wenn man mit
eigentlich.
Wein bezahlt
Ja, genau. Also man kommt ganz gut über die Runden, aber leben ist es doch nicht. Ja, nee, und im Prinzip hatte ich dann halt einfach überlegt, wie kann ich das ausbauen und habe mir dann auch ja, einfach neue Kundengruppen gesucht. Und, aber es war relativ schnell klar, ich muss erstmal irgendwo arbeiten und noch so Praxiserfahrung mitnehmen. Hatte dann in Ludwigshafen bei einer Agentur ein Jahr lang gearbeitet und ja, es war eigentlich ganz gut, auch immer so ein bisschen auf dem Feuerstuhl. Neuer Markt schlug dann halt voll ein. Erstmal ganz viele Projekte. 2000er Jahre müssten das gewesen sein, also 2000, 2001. Und hatten das Glück, hatten da schon für die SAP größere Webseiten gebaut und für die ENBW, also
Oh,
Energieanlage
okay, ja, gut.
Karlsruhe.
Zwei große.
Genau, und das waren dann so die ersten Großkunden, die ich dann zwar angestellt begleiten durfte, damals noch als Entwickler, also als Programmierer. Ja, hat aber gemerkt, dass die Großen eigentlich ja, viel weniger Stress machen wie die kleinen Winzer, weil du bist einfach viel länger in so einem Projekt drin, es ist viel strukturierter, es ist ruhiger, du hast deine festen Ansprechpartner. Ja, und hatte mich dann mit zwei,
Auch eine
drei.
spannende Erfahrung. Die Großen machen weniger Stress als die Kleinen. Das hätte
Ja,
man ja
und
wahrscheinlich jetzt einfach mal so, gerade andersrum vermutet.
nee, die
Aber die Großen haben
Projekte.
bessere Strukturen, die sind nicht so aufgeregt.
Ja, du hast auch den gleichen Aufwand tatsächlich. Du musst für, egal ob klein oder groß, du musst Projektmanagement machen, du musst ein Layout bauen, du musst das Layout umsetzen, du musst Programmierung dranhängen. Und der einzigste Unterschied bei den Großen ist dann tatsächlich die Seitenanzahl. Also damals waren es ja keine Digitalportale, das gab es ja so gar nicht. Es waren ja klassische Webseiten, die marketinggetrieben waren und einfach Inhalte dargestellt hatten. Und somit gab es ja wenig komplexe Programmierungen und es war einfach nur ein Durchduplizieren von Seiten mit anderen Inhalten. Und wenn mal das Grundgerüst steht, dann war das für mich relativ leicht umzusetzen, ob das jetzt ja, 10 Inhaltsseiten sind oder 400. Machte da keinen Unterschied. Und klar, du hast dann halt relativ schnell auf der Referenzliste halt ein SAP oder ein ENBW stehen und das weckt
Das
natürlich auch
zieht
das
natürlich wieder
Interesse.
andere. Aber schon spannend. Also
Genau.
zuerst, es gibt keine Ausbildung, das muss man sich quasi selbst erfinden, weil
Ja.
es nichts gab. Und das Zweite ist, es mangelte nicht an Kunden, sondern an Einkommen. Was sind denn da so Ertragsmodelle? Also so, wenn man es unternehmerisch hinguckt, ist es ja zum Thema Mehr und Wert, von was werde ich dann für den Mehrwert bezahlt? Wie hat sich das denn entwickelt dann über die Jahre?
Ja, mir war relativ schnell klar, dass es mit der einmaligen Entwicklung von Webseiten nicht finanziell reichen wird. Das heißt, ich musste mir schon relativ früh oder schnell Gedanken machen über fortlaufende Monetarisierung. Das waren tatsächlich Wartung und Support, weil Sicherheitslücken gibt es schon immer. Und mir war klar, dass diese größeren Webauftritte, da steckt ja meistens ein Pflegesystem dahinter. Das heißt, die Kunden pflegen irgendwann ihre Texte und Inhalte selbst. Und diese Systeme benötigen Wartung, Sicherheitsupdates. Und ich war relativ schnell dabei, diesen Kunden halt Wartungsverträge anzubieten.
Ah, cool.
Das wird das für die halt übernehmen. Und somit hat man halt eine laufende Einnahme generiert und hatte den Kunden eigentlich auch über mehrere Jahre. Und
Das ist ja das ist eine extrem gute Grundüberlegung, weil passt ja jetzt nicht zu dem Mehr- und Wert-Podcast, aber zu meinem eigentlichen Treiben, dass ich ja immer sage, so als Ein-Tage-Woche Autor und Unternehmer, zu sagen, du musst irgendwie Mehrwerte schaffen, von denen du dauerhaft bezahlt wirst.
Ja.
Und wenn du immer wieder nur Projekte hast, Zeit gegen Geld, Dann ist das vielleicht nett für den Peaks im Einkommen, aber du bist ja permanent gezwungen, neue Kunden zu suchen, weil Projekt fertig, musst du wieder Neues haben, von der Akquise bis zu. Und so eine Grundüberlegung zu sagen, ich habe ein Dauereinkommen über einen Engpass, den die immer haben, nämlich Sicherheitslücken. Und die, ich meine, wer will sich denn da angreifen oder ausnehmen oder illegale Downloads oder Angriffe auf die Gesamtstruktur? Und dann ist das natürlich cool. Wann war das mit den Gedanken, mit dem regelmäßigen Einkommen? Wie lange ist das her?
Ja, ich hatte dann tatsächlich ein Jahr bei dieser Agentur in Ludwigshafen gearbeitet. Müsste, glaube ich, so 2000, 2001 dann auch so in dem Dreh gewesen sein und hatte dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, weil ich nebenher so viele Projekte aufgebaut hatte, dass ich dachte, okay, damals gab es noch so ein sogenanntes Überbrückungsgeld, hieß es, glaube ich,
Ja,
vom
genau. Die
Amt.
Ich-AG gab es dann auch später mal
Ja,
so eine
genau,
Überbrückungsgeld,
die
genau.
hatte ich aber tatsächlich nicht. Also ich hatte das Überbrückungsgeld und das hat einem so 2 Jahre über die Runden geholfen.
Ah,
Das
gut.
heißt, es wurde das Einkommen irgendwie gegengerechnet mit dem Überbrückungsgeld, wenn ich das richtig zusammenbekomme. Ich glaube, der Differenzbetrag haben die dann übernommen. Das heißt, man hatte so ein Grundrauschen von seinem letzten offiziellen normalen Angestellten-Dasein und wusste, naja, ich habe 2 Jahre, um das Ding zum Fliegen zu bringen.
Was ja ein fairer Deal ist, nebenbei.
Ja, also muss man sagen, hat auch geklappt im Großen und Ganzen und durch die Kontakte in der alten Agentur. Also wir hatten uns dann, ja, Neumarkt ging den Bach runter. Ich habe mich gegründet, war ein super Zeitpunkt für eine digitale Agentur.
Antizyklisch handelt, ist aber immer gut.
Ja, genau. Hatte ich mir zwar anders vorgestellt, aber naja, war halt so. Aber der Vorteil war, es hatten in der Agentur dann diverse Mitarbeiter auch mit mir aufgehört und ja, einer ging zu John Deere. Und einer hat mit mir gegründet dann, also fest im Prinzip ein eigenes Gewerbe nochmal. Das war dann die GbR als erste Gesellschaftsform. Und ja, wir hatten dann das Glück, über den Kollegen an John Deere zu kommen und hatten dann für John Deere einen ersten Konfigurator gelegt, was mich später in meiner Laufbahn auch nochmal einholen sollte, weil das war dann das erste Projekt, was nicht so eine klassische Webseite war, wo einfach nur Bild- und Textmaterial dargeboten wird. Nee, das war was, wo die Landwirtschaft, also Zielgruppe war in dem Fall Landwirtschaft, logischerweise bei
Ach,
John
wo die
Deere.
ihre Trecker konfigurieren können?
Ja, noch ein bisschen
Oh, das.
anders. Es gibt ja diese ganz großen Ackerschlepper sozusagen, diese ganz großformatigen Traktoren. Und hinten dran haben die ja verschiedene Anhänger oder Anbauten hängen und einer davon oder eines davon ist ein Spritzensystem, wo die ihre Acker im Prinzip mit Düngemittel oder mit Unkrautvernichtungsmittel halt beträufeln. Und diese Spritzen, da gibt es ein paar hundert verschiedene Düsen, nämlich für die Art von Traktor, die da über das Feld fährt, ist ein Punkt, der mit reinspielt. Ob überhaupt ein Traktor drüber fährt oder ob die mit dem Flieger drüber gehen, nämlich in Amerika oder Russland, gehen die mit dem Flieger über die Felder. Und in Deutschland gibt es halt sehr enge Regularien, wie so ein Kopfsalat oder wie eine Erdbeere bespritzt werden darf. Also da gibt es bestimmte Winkel, da gibt es einen Spritzen-TÜV, wo die Spritze gemessen werden
Das
muss.
durftest du alles in den Konfigurator einbauen?
Genau, und das Problem
Alter.
war, John Deere hatte tatsächlich das Problem, dass einmal im Jahr, glaube ich, oder zweimal mehr, ich kriege es gar nicht mehr hin, schon so lange her, gab es diesen Spritzen-TÜV. Und das hat jedes Mal zu extremen Supportspitzen bei John Deere in dem Kundensupport geführt, weil die ganzen Bauern auf einmal aus ganz Deutschland da angerufen hatten und gefragt wurde, ja, welche Spritze muss ich jetzt kaufen, damit ich über den TÜV komme. Und irgendwann waren die bei John Deere halt dieser Supportanfrage so leid, dass sie sagten, wir bauen jetzt einen Konfigurator, wo der Bauer einfach seine Kennzahlen eingeben kann. Also ich habe den Traktor, ich habe die Spritze, ich möchte Kopfsalat spritzen, ich bin in Deutschland ansässig und ich fahre mit der Geschwindigkeit über den Acker drüber. Und dann kriegt er halt eine Düse angezeigt oder zwei, drei verschiedene zur Auswahl. Und dann kann der die direkt bei John Deere im Online-Shop bestellen. Und diesen Konfigurator ja, hatten sie uns anvertraut, den haben wir als Prototyp gebaut. Kam sehr gut an, die hatten das dann weltweit ausgerollt. Wie es dann so ist beim Konzern, damals schon bei John Deere hatten dann die Inder das Thema übernommen und ja, weiter betreut. Da war es dann nichts mit Wartungsvertrag, aber ja, wir hatten für John Deere halt ein Modul entwickelt, was nicht mehr klassische Webseite war, sondern wirklich technologisch getrieben, mit vielen Schnittstellen, in dem Fall an der Online-Shop. Und ja, hatten halt eine riesen Referenz in der Tasche und das hat dann nochmal so einen Booster gebracht.
Ich meine jetzt mal mit EnBW, mit SAP, mit John Deere. Das sind ja sehr, sehr klangvolle Namen. Das ist ja
Richtig, ja.
schon ein bisschen flapsig, würde man sagen, echte Fettbretter.
Nee, und ich war ja immer noch die One-Man-Show eigentlich mit einem Kollegen, der ein bisschen Grafik gemacht hat und Projektmanagement, Entwicklung war bei mir. Ja, ab und zu mal ein bisschen Unterstützung mit dem freien Mitarbeiter, die damals aber auch noch sehr rar gesät waren zu dem Zeitpunkt. Also da gab es das Thema freien Mitarbeiter so noch gar nicht, oder Freelancer, das Wort wurde, glaube ich, später erst erfunden. Ja, da waren wir also sehr früh dabei in so technologisch getriebenen Digitalprojekten.
Wann hattest du dann den ersten festen Mitarbeiter?
Oh, das hat sich gezogen. Das dauerte, jetzt muss ich überlegen. Oh, bestimmt erst 7 oder 8 Jahre nach Gründung. Also wir
Weil
waren lange, lange Zeit zu zweit.
ja.
Und ja, ich glaube, der erste Mitarbeiter war sogar tatsächlich ein Azubi dann. Das ist ja auch irgendwie eine witzige Begebenheit, weil die IHK schreibt ja vor, man braucht
Ausbildereignungsprüfung.
Ausbildung, genau, und so weiter. Da das Digitalumfeld aber so brandneu war, gab es das halt alles nicht. Und wir hatten einfach den Ausbilderschein bekommen, ohne was zu machen. Und
Ach so.
ich war ein Mitarbeiter und durfte ausbilden. War spannend. Also ich war ich sozusagen und war Ausbilder in Personalunion. Die One-Man-Show wurde dann auch ein bisschen größer.
Weil die Wachstumsschmerzen sind ja von 1 auf 2 die größten. Du musst ja eigentlich verdoppeln, beim Azubi vielleicht nicht ganz verdoppeln, sondern nur für 1,3 oder 1,4-fachen. Aber nachher
Ja.
von 2 auf 3, von 3 auf 4, von 100 auf 101 und wie auch immer, das wird ja, der Wachstumsschmerz wird ja eigentlich immer kleiner, aber von 1 auf 2, das ist ja der größte.
Ja, wobei fand ich gar nicht so tatsächlich, weil wir hatten auch das vielleicht wieder ein Glücksfall. Dieser Azubi wurde relativ stark gefördert wiederum vom Arbeitsamt damals. Und das hat wiederum den Grundstein gelegt bei uns für diese ganze Förderthematik, in der wir ja
Ich wollte gerade
heutzutage
sagen, das hat er ja viel unterwegs, genau.
extrem unterwegs sind. Genau. Und das heißt, wir mussten unterm Strich für diese Ausbildung gar nicht so viel monetär bezahlen. Und das hat eigentlich mit den ja, Handvoll Großkunden gereicht, um das auch zu finanzieren.
Das wäre ja schon wieder auch ein gutes Learning. Du hast ja jetzt zwei, dreimal schon von staatlichen Fördermitteln erzählt und profitiert. Und da habe ich ja den Eindruck, dass ganz viele Mittelständler sich da gar nicht drum kümmern, weil das sehr komplex ist.
Ja.
Und aber anscheinend ja lohnend, weil man ja damit tatsächlich sein Wachstum auch finanziell ein Stück weit puffern kann.
Ja, korrekt. Also wir nutzen das extrem. Wie eben ja ausgeführt, hat es damals mit dem Azubi begonnen. Und mittlerweile, es gibt halt in unserem Umfeld sowieso, weil es ein Trendthema ja, ist, sehr viele Förderungen. Mit jedem Regierungswechsel wird es zwar wieder eingestampft und es dauert eine Weile, bis die wieder hochfahren, aber in unserem Umfeld gibt es für uns und auch für unsere Kunden logischerweise, die haben ja was davon in erster Linie, extrem viel Fördermittel. Und es gibt EU-Fördermittel, das sind so, oder das ist die Königsdisziplin, weil die Töpfe sehr groß sind, da kommt man relativ schlecht dran als normales Unternehmen. Es gibt dann die deutschlandweiten Fördertöpfe und dann bis runter zum Bundesland diverseste Fördertöpfe. Und das im Prinzip kann man zum Digitalprojekt wirklich alles fördern lassen. Von der Beratung über, oder noch einen Schritt zuvor, über die ersten Workshops, über die ersten Qualifikationsgespräche, über die ersten Analysegespräche, dann wirklich hin über erste Konzepte lassen sich fördern, bis hin das Grafische und die Umsetzung dann sowieso. Und wenn man es geschickt anstellt und nicht alles in ein Förderprojekt reinpackt, thematisch, sondern diese Förderprojekte ein bisschen aufteilt in thematische Abstufungen, die aufeinander aufbauen, dann kann man auch schön diese ganze Treppenmechanik nutzen und im Prinzip ja, mehrere Förderprojekte pro Projekt mitnehmen und
Müssen wir gleich einen Button einbauen in den Podcast? Drücken Sie hier. Da muss man fast ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele, wie heißt es, Begehrlichkeiten locken. Aber du hast ja mit dem, den haben wir sicher demnächst auch noch im Podcast, mit dem Mike zusammen, hast du ja eine gute Quelle, die das sehr systematisch aufarbeiten.
Ja, wir sind da an drei Stufen eigentlich unheimlich gut vernetzt. Wir haben einen Ansprechpartner in der IHK, der im Prinzip ja sich um die ganzen kleineren Fördertöpfe auf Bundesland- und Bundesebene kümmert. Das heißt, der screenen für uns die Kundenbedürfnisse und wir bekommen relativ schnell ein Feedback, was möglich ist und was nicht für den Kunden. Wenn der Kunde schon einen Schritt weiter ist und das wird dann wirklich größer, haben wir eigentlich sehr gute Kontakte ins Fraunhofer und ins Steinbeis-Institut. Das ist ja, Fraunhofer ist ja an der Hochschule eher oder an den Fachhochschulen auch aufgehängt. Und Steinbeis ist ja im Prinzip so das Transferzentrum in den Mittelstand rein. Das heißt, da ist man dann auch sehr praxisnah unterwegs. Ja, und mit beiden begleiten wir dann tatsächlich die größer volumigen Projekte in Deutschland, also ZIM und F&E-Förderung, also Forschung und Entwicklungsprogramme, aber auch EU-Programme wie Horizon, haben wir jetzt gerade eins mit dem Fraunhofer am Laufen. Da sind dann Fördersummen im sechs- und siebenstelligen Bereich eher die Regel. Die
Das
Projekte
ist
gehen dann aber auch 4 bis 6 Jahre, muss man auch dazu
dann
sagen.
schon, also das sind ja Dimensionen. Wie verarbeitest du die denn in deinem Kopf? Weil das hat ja eine Komplexität, da fällt man ja schon vom Zuhören nichts mehr ein. Wie kriegst du das alles sortiert?
Ja, schon immer viel über Partner. Also damals, wie es die One-Man-Show war im Prinzip, hatte man dann halt irgendwann, ja, hatte ich den Vor- und Nachteil auch gleich wieder, dass mein einziger Partner, den ich ja hatte, der wurde dann abgeworben von der SAP-Tochter, vom Dietmar Hopp, für die ICW. Die hatten damals sich um diese, ja, Gesundheitsakte gekümmert, kam dann gesetzlich zwar nicht, aber er hat sich dann fokussiert auf Krankenhaussoftware. War ein Riesen-Startup neben der SAP und für uns auch der erste internationale oder ein größerer weiterer internationaler Kunde neben John Deere. Und ich stand dann aber alleine da. Das heißt, ich musste zu dem Zeitpunkt dann dieses Skalieren im Kopf auch hinbekommen, was du eben angesprochen
Ja,
hast.
eben.
Und habe dann angefangen, also das war ja dann der Zeitpunkt, ich hatte dann Grafik, Entwicklung, Projektmanagement, Akquise, Marketing,
Und der Tag hat nur 24 Stunden.
Buchhaltung, genau. Ja, zu dem Zeitpunkt ja, war der Tag auch wirklich 15, 16 Stunden lang. Wochenenden gab es nicht. Und irgendwann hatte ich dann auch gedacht, das kann so nicht mehr weitergehen. Und das Risiko, hattest du ja vorhin auch angesprochen, von einem auf zwei Mitarbeiter war bei uns gar nicht so das Problem. Das Problem war dann, die vielen großen Projekte parallel zu stemmen. Und dafür war das Budget der Projekte trotzdem noch zu klein. Das heißt, ich habe das mit festangestellten Mitarbeitern nicht abdecken können. Und hatte dann relativ früh im Zwang halt mir ein Riesennetzwerk von freien Mitarbeitern aufgebaut. Zu Spitzenzeiten hatten wir 65 freien Mitarbeiter. Oder wir, also ich hatte 65 freie
Die
Mitarbeiter.
One-Man-Show mit 65 Freien.
Genau.
Wie krass ist das
Und
denn?
hatte die dann koordiniert und im Prinzip haben die dann auch nicht nur Entwicklung gemacht, da waren Grafikteams dabei, da waren Projektmanager dabei, da waren Analysten dabei, Architekten und ich habe die dann tatsächlich wie der Dirigent orchestriert und konnte so meine Arbeitslast auch verringern und musste eigentlich ja, wie der Bauleiter im Endeffekt auf einer Baustelle dann die nur noch koordinieren und überwachen. Und das war auch so der Grundstein für unsere Positionierung, die wir dann irgendwann halt geschärft hatten. Dieses Wording digitale Architekten, das rührt eigentlich aus dieser Zeit, weil es sehr viele Parallelen zum klassischen
Da
Bauträger
kommt es
eben
her,
hat.
ja klar, wenn du als Bauleiter 10 Baustellen hast und hast dann hunderte von Mitarbeitern aus Dutzenden von Handwerksgewerken. Und da muss ja der Bauleiter oder dann der Architekt, je nachdem, wer da gerade ist, aber sagen wir mal im Head of der Architekt, der muss ja alles blicken, wo welcher Baufortschritt, welcher Handwerker mit welchen Fähigkeiten wie einzusetzen. Das ist ja höchst komplex, ist ja wahrscheinlich noch untertrieben.
Ja, tatsächlich, du musst halt gut mit Menschen können, du musst gut jonglieren können, gut koordinieren können. Das konnte ich aber tatsächlich alles auch viel besser wie programmieren, von dem her fiel mir das gar nicht schwer.
Muss bei seinen Stärken bleiben.
Ich habe dann eigentlich meine eigene Lücke auch gefunden und habe ja die Gewerke alle durchgemacht von Grafik, Projektmanagement und so weiter. Und ja, im Prinzip hat es ja auch so in der Firma dann durchgesetzt. Also jetzt sind wir ja einige Mitarbeiter mehr. Und aber die Teams sind autark aufgestellt, trotz alledem, auch wenn sie jetzt fest bei uns sind. Also wir haben in den letzten ja, 3, 4 Jahren jetzt unsere ganzen freien Mitarbeiter extrem zurückgestuft. Nur noch in extremen Spitzen, wo wir drauf zurückgreifen und ja, haben das Team nach intern verlagert. Aber die Teams intern laufen autark. Also wir haben drei Abteilungen irgendwann gegründet. nennt sich neumodisch aber Squad, kommt von Spotify. Die arbeiten autark auch in Squads. Das sind Organisationseinheiten, die sie selbst verwalten. Das heißt, die schauen, dass sie selbst Projekte an Land ziehen. Die machen die Buchhaltung größtenteils selbst. Die machen das Management vom Projekt selbst, die Durchführung vom Projekt. Und ich stehe mit zwei technischen Leitern, eigentlich den drei Abteilungen oder drei Squads, einfach nur noch in Anführungszeichen davor und koordiniere die. Wie so ein Aufsichtsrat im Prinzip. Also ich versuche mich immer mehr aus dieser Geschäftsführerrolle zurückzuziehen und versuche halt noch mehr die eigenverantwortlich rennen zu lassen.
Das ist ein spannender Weg. Also, das muss man ja immer mal sacken lassen. So der normale Unternehmer, in Anführungszeichen, so der klassische, ich habe da ein paar Leute, die bei mir früher in dem Autoteile-Großhandel, die springen da vor Ort rum und jeder rennt irgendwie durcheinander miteinander. Die hatten natürlich dann auch irgendwie Teams, aber das ist ja, also von der Komplexität natürlich, ein Bruchteil von dem. Und es ist ja nur ein Gewerk, wenn man so will. Und bei dir sind es ja ganz viele.
Ja, die komplette Wertschöpfungskette tatsächlich von A bis Z, was wir versuchen in in so einem Squad abzubilden. Natürlich hast du immer so ein bisschen übergreifende Themen. Du musst dieses Dach oder diese Klammer, was alles zusammenhält, diese Vision, Mission, digitale Architekten. Das musste halt klar von außen immer noch einspielen, dass die alle in die gleiche Richtung rennen. Den Impuls musste geben. Aber im Großen und Ganzen ist es doch sehr autark. Und das Problem, was wir tatsächlich eher haben in dieser Branche, dass die halt einfach brutal schnelllebig ist. Die ändert sich so dermaßen schnell. Also jeder da draußen bekommt es ja mit. Das ganze KI-Thema, das überrollt ja jeden. Wir müssen da einfach im Takt bleiben. Und dazu gibt es tatsächlich dann wiederum Squad-übergreifend bei uns eine Organisationsstruktur. Ja, das ist nochmal in so Arbeitskreise, hätte man früher gesagt, sich gruppiert. Es gibt zum Beispiel einen Arbeitskreis KI und die Mitarbeiter bilden diese Arbeitskreise, neumodisch Guilds nennt sich das, dann aber selbst und schließen sich thematisch zusammen. Das heißt, es gibt jetzt bei uns zum Beispiel einen Arbeitskreis KI, die überlegen, wie kann man KI in die ganzen Abteilungen ausrollen. Also die machen Ist-Analyse, gucken, welche Prozesse macht ihr händisch, welche Prozesse lassen sich per KI intern erstmal für uns, für unsere eigene Arbeit ablösen und verschnellern, strukturieren. Und auf der anderen Seite überlegen sie natürlich aber auch, wie kann dieser Baustein einem Kunden helfen in seinem Business. Und sie bilden sich dann halt auch indirekt dadurch immer fort und dass immer Themen sind, wo die selbst Interesse daran haben und die das eigenverantwortlich machen, die Gruppen selbst bilden. Also ich gehe nicht hin und sage, jetzt Person A, B und C bilden jetzt diese Gruppe und die haben mit KI nichts am Hut. Es sind tatsächlich Menschen bei uns, die KI in ihrer Freizeit, also die bauen ihre
Die haben
eigenen,
da richtig Spaß dran.
ja genau, die haben Spaß dran, das ist ein Hobby von denen, die machen ihre eigenen Large Language Modelle und dann sage ich, hey, lasst uns das doch einfach transportieren auf die Firma. Das passt zum Geschäftsfeld zu. Vielleicht können wir euer Hobby integrieren. Und ich meine, KI ist jetzt ein Trendthema, aber du hattest vorhin diese Energiemanagementportale angesprochen, die wir ja viel mit dem Steinbeißen im Fraunhofer auch machen. Das ist ähnlich. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die bauen halt, klar, die sind im Alter, 30 Jahre, die bauen gerade ihr Wohnhaus und sind dabei, keine dreiadrigen Kabel mehr da reinzuziehen, sondern das ganze Ding zu vernetzen. Und das machen die als Hobby neben ihrem Beruf.
Nebenbei.
Und das ist ja nichts anderes wie IoT. Das heißt, ob ich jetzt eine Fabrikhalle, eine Ständerbohrmaschine oder eine Drehbank mit dem Stromzähler vernetze oder ob ich daheim meine Wärmepumpe an Energiemanagement dranhänge, ist im Prinzip das Gleiche. Und die Mitarbeiter haben auch wieder eine eigene Gruppe rein und die befruchten sich eigentlich gegenseitig und pushen sich immer hoch. Und da musst du eigentlich von außen gar nichts machen, du musst die nur zusammenführen und
Nur.
dann läuft es, genau.
Ist ja ein gutes Learning. Also, ich meine, so ein, dieser Unternehmer-Podcast hat ja den Sinn und Zweck natürlich, Leute zum Nachdenken anzuregen. Und neben den Gilden oder Guilds oder neben den Squads und was wir jetzt alle für neue Begriffe gelernt haben, ist ja die Haltung dahinter verblüffend, nach dem Motto, nur als Architekt zu sagen, wie soll das wenn wir beim Haus bleiben, die Architektur dieses Projekts, wie soll die nachher aussehen und die Leute dann aber in Ruhe arbeiten lassen in ihren Gruppen und sich selber organisieren lassen. Weil ansonsten wird sie ja bei der Menge von Leuten, das ist ja völlig, das kann man ja gar nicht schaffen in Lebenszeit.
Ja, also wir versuchen tatsächlich, wenn wir Mitarbeiter auch einstellen und zu organisieren. Bei uns ist so, wir gucken eigentlich gar nicht auf das letzte Arbeitszeugnis. Klar, wir haben unsere Stellenausschreibung, wenn man jetzt jemand einstellt, dass es logischerweise die Richtung einigermaßen passt. Aber es stellt sich doch relativ schnell heraus, bei jeder Einstellung, dass die das machen, weil sie es halt einfach gelernt haben oder weil sie es schon länger machen, aber das eigentlich so gar nicht ihre Berufung ist. Und bei uns im Unternehmen haben sie eigentlich die Möglichkeit, neben diesen ganzen New Work-Themen, also freie Arbeitsplatzwahl, sie können arbeiten von wo sie wollen auf der Welt, die Arbeitszeit ist weitestgehend frei definierbar. Sie haben alle gleich viel Urlaub, diese ganzen weichen Faktoren und dann gibt es ja noch dieses, was muss ich wirklich tun bei der Arbeit? Da versuchen wir eigentlich auch immer die Lücke zu finden, wenn wir merken, dass ein Mitarbeiter nicht so hundertprozentig passt auf den Part, wo er eingestellt wurde, gucken wir wirklich durch die ganze Firma durch, wo er passen könnte und er durchläuft diese ganzen Guilds, Chapter, Squads, Abteilungen, bis wir die passende Stelle haben. Und dann kannst du den auch allein lassen. Vorher musstest du den immer kontrollieren. Arbeitet der, macht er seine Arbeitszeit richtig, bucht er seine Zeiten korrekt, so weiter. Und da ist es so, wenn du die Lücke gefunden hast, wo der passt, dann macht er das von allein, weil er Spaß dran hat. Und das funktioniert bei uns, glaube ich, sehr gut. Und wir haben so, also eigentlich so gut wie keine Fluktuation bei den Mitarbeitern. Wenn die mal bei uns sind, wollen die eigentlich nie mehr weg, weil sie machen, in Anführungszeichen machen können, was sie wollen. Und ihre eigenen Interessen da einbringen können.
Wir könnten fast die Überschrift von dem Podcast nochmal ändern, nicht von der One-Man-Show zum digitalen Architekt, sondern lass die Leute machen, was sie wollen.
Ja,
Ich habe
Selbstorganisation, ja.
von dem Chef von Patagonia habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß, lass die Leute surfen gehen, weil da die ganze Firma um das Thema Surfen und Klettern drumherum gebaut und dann ist es ähnlich. Die Leute sind am Ende da, wo sie ihre Potenziale, ihre Stärken, ihre Berufung am besten leben können. Und das ist ja eine mega starke Message auch für unsere Hörer zu sagen, such die ganze Firma durch, bis du den Job gefunden hast, wo die Leute von alleine arbeiten wollen.
Ja.
Da musst du sie nicht mehr schubsen, und sonst kriegst du es ja gar nicht hin. Wenn wir mal nach vorne gucken und mal sagen, jetzt der Jan in 3, in 5, in 10 Jahren, was auch immer da der passende Zeitraum für dich ist, wo siehst du dich und deine Unternehmen? Es sind ja mittlerweile mindestens zwei. Wo siehst du dich? Wo siehst du dich
Vier,
denn da?
glaube ich, sind es
Vier.
mittlerweile. Ich weiß schon gar nicht mehr, es ändert sich gerade wieder.
Ja, mit den ganzen Holdingstrukturen und so.
Ja,
Ich muss ja auch immer zählen, aber sag mal, operatives, wirkliches Geschäft sind ja eher zwei. Wo wäre denn jetzt dein Wunschziel? Wo willst du denn hin?
ja,
Was willst du
also
erreicht haben?
das Wunschziel ist eigentlich, dass ich meine persönliche Arbeitslast noch weiter reduziert bekomme, weil dieses Koordinieren immer noch unheimlich Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen ab und an das Google des Unternehmens. Das heißt, es geht natürlich viel schneller, den Chef zu fragen und eine Antwort zu bekommen, wie selbst mal zu gucken. Wobei, das habe ich jetzt so in den letzten Dreivierteljahr tatsächlich versucht, so ein bisschen abzustellen. Die Mitarbeiter bekommen, wenn sie kommen, eine Frage stellen, sage ich, ja, jetzt
Die
geht er nochmal
Gegenantwort,
weg.
die Gegenfrage.
Genau, geht nochmal weg und überlegt euch mal selbst zwei Antworten. Und ich lasse sie dann zwischen ihren eigenen Antworten wählen. Ich glaube sogar, dass das ein Tipp
Von
aus
mir
deinem
ist, ja,
Buch war. Genau,
hört
wenn
sich
ich es
so
jetzt so
an.
richtig zusammenbringe. Aber der Punkt, der hat wirklich so in die Köpfe einiges reingebracht. Und was es vor allem gebracht hat, sie übernehmen die Verantwortung. Weil die ganze Zeit konnten sie natürlich dann sagen, schwierige Entscheidung, der Chef hat es
Treffen.
entschieden. So, und jetzt ist es so, jetzt müssen sie selber eine Lösung bringen und die Lösung auch auswählen. Und dann sind sie nämlich schuld, wenn es nicht passt. Aber schuld oder nicht schuld, ist ein Learning.
Verantwortlich.
Das
Ja, Schuld
heißt,
ist blöd, aber verantwortlich.
genau, richtig, sie haben die Verantwortlichkeit. Und sie merken aber direkt, wenn es einen besseren Weg gab und machen es beim nächsten Mal besser. Und sie kommen dann tatsächlich beim zweiten Mal auch nicht mehr.
Das ist ja
Und
das, was ich in meinem Buch als Zwergenzucht bezeichne. Wenn die
ja.
Leute permanent am Rockzipfel hängen, oder hast du es Google der Unternehmung genannt, und alles wird gefragt und Chef, mach mal und wie geht denn das? Und wenn man am Ende dann über die Antworten weiß, wächst man ja selber sinnigerweise an den Aufgaben, aber die Mitarbeiter bleiben klein, und deswegen ist das ein gutes Beispiel für Zwergenzucht beenden, ist Gegenfrage stellen.
Ja,
Bringt zwei
richtig.
Lösungen, kommst in einer Viertelstunde nochmal wieder und dann entscheidest du dich für die bessere Lösung. Also noch rausziehen, du hast eben das Wort Aufsichtsrat gesagt. Das ist ja so eine Denkhaltung, die ich auch im Buch verbreite, zu sagen, eigentlich müssten wir als Chefs eher arbeiten wie Aufsichtsratsvorsitzende und die Richtung, also das Ziel, die Strategie und die Kultur vorgeben und den
Ja.
Rest tatsächlich operativ an Leute, an Menschen delegieren, die das dann eigenverantwortlich umsetzen.
Ja, da geht es hin tatsächlich durch dieses Aufteilen von der Firmen, also dieser ganze IoT-Arm mit der Industrieautomatisierung oder ja, Industrie-Nachhaltigkeitsthematik. Sind wir jetzt gerade dabei, ein neues Unternehmen auszugliedern. Dann haben wir ja noch eine Motorrad-App. Das wird ein eigenes Unternehmen werden, was wir langfristig betreuen. Und so sind wir halt auch dabei, auch wieder hier die Mitarbeiter wieder passend zu finden für das Unternehmen. Das heißt, die können nicht nur in der Firma wechseln, sondern auch das Unternehmen dann wechseln, wenn sie das wollen. Und ich versuche immer mehr von meiner Arbeitszeit tatsächlich für Fortbildung zu nutzen, einfach um die Vision, die Mission immer wieder zu schärfen von dem ganzen Dachkonstrukt. Und da brauchst du einfach Zeit dazu. Klar, wir sitzen hier, du hast ja eingangs erwähnt, in einem kleinen Weinort. Pfälzerwald ist irgendwie 600 Meter weg vom Wohnhaus. Das heißt, in der Mittagspause.
Fahrrad fahren und wandern und so.
Genau, das heißt, die Mittagspause ist bei mir tatsächlich oft eine Stunde Mountainbike fahren. Und in der Stunde, da denkt man jetzt, ja, bis man dann geduscht ist und bis man auf dem Fahrrad sitzt, sind ja 2 Stunden rum. Aber ich nutze die Zeit tatsächlich ganz oft für Podcasts zu hören, also Fachpodcasts. Und das bringt mir persönlich jetzt unheimlich viel, weil es reißt, also du bist halt im Wald, bei uns ist kein Empfang. Also diese 5. Hast du halt bei uns extrem, da ruft keiner auf dem Handy an, du fährst
Nee,
5 Uhr
hast ja Ruhe.
Fahrt und du hast Ruhe und du kannst einfach über das ganze Zeugs mal nachdenken. Du kannst über die Firmen nachdenken, du kannst über die Ausrichtung nachdenken. Und da dabei höre ich halt immer Podcasts, die genau in diese Richtungen einzielen oder einzahlen. Und das hilft mir eigentlich, so den Kopf auch frei zu bekommen. Und das möchte ich eigentlich verstärkt ausbauen, mich immer mehr so aus dem Operativen rausziehen, dass auch dieses, also Buchhaltungsthema ist gerade noch ein großes Thema, was an mir hängt und Vertrieb auch noch. Vertrieb sind wir jetzt seit einem halben Jahr dabei, das auch um einiges mehr zu professionalisieren. Die letzten 25 Jahre sind es tatsächlich fast immer die Kontakte von mir, die dann
Ja,
Aufträge
klar.
platzieren. Und da will ich weg davon. Ich meine, das funktioniert sehr gut. Die Kunden sind ja auch zufrieden, sonst würden sie uns nicht weiterempfehlen. Aber ja, es muss auch ohne mich funktionieren. Und das ist so ein Ziel, sage ich mal, für die nächsten ja, 12 bis 24 Monate. Und halt den Tritt beibehalten,
Schnelles
den
Ziel.
ganzen Themen, die da einfach auf einem zukommen.
Sehr cool. Jetzt bist du ja auch schon seit fast Stunde null, 100 plus Community-Mitglied. Was sind denn die Dinge, fangen wir mal mit unserem Lieblingsthema einbringen an und gehen da mal zum Rausholen. Was ist denn die Sachen, die du in die Community so alle einbringst? So, was haben die anderen Mitglieder denn davon, dass du da bist?
Ja, ich glaube, genau das Gleiche oder den gleichen Vorteil, den ich auch habe, ist tatsächlich das Netzwerk. Ich hatte es ja eben
Du
erwähnt.
bist ja sehr rege, ja.
Genau, also ich habe auch ja einfach schon immer unheimlich viel mit Kunden zu tun, mit spannenden Projekten und auch meine Kontakte jetzt beim Fraunhofer oder beim Steinbeis, die sind jetzt nicht nur auf ihr Projekt fokussiert. Das heißt, die machen ja pro Woche hunderte Kundentermine oder pro Monat. Das heißt, man denkt eigentlich immer quer und überlegt, auch wenn es jetzt einem selbst erstmal nicht hilft, wie könnte man dem Kontakt irgendwie helfen, damit er irgendeinen Vorteil davon hat? Und ich glaube, wir haben so unheimlich verschiedene, ja, diverse Kundengruppen bei uns, dass ich da einfach auch immer eine gute Empfehlung lostreten kann im Netzwerk, aber auch einfach selbst gute Leute ins Netzwerk bringen kann, wie jetzt zum Beispiel der Mike vom Steinbeiß
Zum
als
Beispiel,
Beispiel.
ja.
Ja,
Und vielleicht
und
kann man das auch schon mal ein bisschen spoilern. Unter anderem, das ist ja eine mega Grundhaltung zu sagen, ich gucke erst mal ohne den eigenen Vorteil, wem kann ich weiterhelfen? Es kommt schon mal andere Dinge wieder zurück, vielleicht nachher Baustelle wieder rauskriegen. Aber alleine zum Beispiel, dass wir jetzt mit, können wir ja namentlich nennen, mit Abraham, wo du dabei bist, AI zu entwickeln mit dem zusammen, wo wir gerade die aktive Vernetzung von Mitgliedern und später auch von Mitarbeitenden in den Unternehmen haben, zu sagen, wo kriegen wir denn auch deren Lebensziele raus und wie können wir denn die miteinander so vernetzen, dass wir einen Beitrag leisten können. Aber jetzt nochmal zurück auf die Community. Welcher Unternehmer müsste denn am besten mit wem matchen, dass er sein nächstes Level, seinen nächsten Engpass löst, seinen nächsten Wachstumsschub hat? Und das ist natürlich ein gigantischer Impact, wenn das so locker und flockig und so selbstverständlich, wie du das machst, da eingebracht wird.
Das ist ja im Prinzip auch genau das gleiche Spiel, was ich ja bei mir in der Firma mit den Mitarbeitern mache. Das heißt, der Prozess ist ja auch händisch. Ich frage die ja in einer Mail oder in zwei, drei Mails pro Jahr einfach immer ab, wo sind eure Lebensziele, wo soll die Reise hingehen, was plant ihr, wollt ihr euch irgendwohin weiterentwickeln, woran habt ihr Spaß, woran habt ihr keinen Spaß. Und im Prinzip, das ist ja tatsächlich ein händischer Prozess, der sich digitalisieren lässt. Und das lässt sich zum einen, klar, du hast gesagt, auf die Mitarbeiter transportieren eines Unternehmens, um die besser zu vernetzen. Es bringt aber auch was in der Community, um einfach die Mitglieder einer Community untereinander einfach näher zu bringen, weil es ist ja oft so, man hat, ich meine, ich bin jetzt relativ früh in der 100 plus Mitglied gewesen und klar, durch das kennst du halt schon viele aus der Anfangszeit, was ein Vorteil ist. Jetzt wird die Community halt größer und es kommen natürlich immer schneller, immer mehr Leute hinzu, wo du gar nicht mehr so richtig weißt, wo liegt denn ihr Fokus oder was machen
Podcast
die
hören.
eigentlich? Ja, genau, Podcast hören. Deinen höre ich übrigens auch, der ist auch gut. Kann man auch empfehlen als kleiner
Der
Spoiler.
Wegebedarf Podcast, genau.
Ja, genau.
Unternehmer sein,
Ja,
Unternehmerbefreiung.
ich liebe die Steuerthemen darin.
Ja, genau. Da haben wir ja auch schon die eine oder andere Baustelle gelöst. Was sind denn
Genau.
die Sachen? Da ist ja ein guter Punkt, das anders umzudrehen. Was sind denn Sachen, wenn man jetzt, wie manche sind ja schon in der Community, manche überlegen, manche kennen die noch gar nicht. Was sind denn Sachen, die du gerne aus der 100 plus für dich erfolgreich rausziehst oder rausziehen möchtest?
Erfolgreich rausgezogen habe,
Ja,
ist
sagen wir auch
eigentlich
so,
sogar
genau.
schon ja, mit der Uli und dem Ralf Werner. Die haben ja ein unheimlich gutes, ja, wie nennt man es, Konstrukt für Mitarbeiter, Renten, ist ja das klassische Betriebsrente, aber auf eine Art und Weise, wie das eigentlich nur ein Großkonzern machen kann, nämlich so eine Siemens oder eine BASF mit ihren ja, Betriebsrenten. Jedes Unternehmen denkt ja, man muss eine Versicherungslösung hier wählen und das Kapital wandert ab an die Versicherung. Und der Ralf Werner und die Uli haben ja hier ein unheimlich gutes Konstrukt, dass das Kapital für die Mitarbeiter ja im Prinzip angespart werden kann, aber in der Firma bleibt. Und somit hat der Mitarbeiter eine Win-Win-Situation, weil von der Gebührenstruktur ist es um Vielfaches besser wie eine Versicherungslösung. Das Unternehmen hat den riesen Vorteil, dass es über die Jahre massiv Liquidität aufbaut.
Absolut.
Das ist zum Beispiel was,
Da wären wir im freien Markt gar nicht dran gekommen. Das ist so einer unserer Spezialexperten.
richtig.
Der Podcast mit Ralf Werner heißt übrigens, aus dem Jung wird
Ja,
nix.
richtig.
Also hier Querverweis zum anderen Podcast. Nächste Folge hören, aus dem Jung wird nix mit Ralf Werner. Ralf Werner
Genau.
Barth.
Also das hat unheimlich viel geholfen, die Mitarbeiter auch abzusichern, tatsächlich bei uns. Und da hatten wir auch schon ein paar Rückschläge bei unseren Mitarbeitern, die mittlerweile froh sind, dass sie so eine Absicherung haben. Also das ist was, was ich aus der Community rausziehen konnte. Klar, dein Input, ich hatte es eben ja schon erwähnt, steuerlicher Natur über diese Brücke, Firmenkonstrukt in Deutschland, klar, es wird ja immer viel gejammert, mit Abgaben und so weiter, aber ich sehe es tatsächlich mittlerweile ähnlich wie du. Deutschland ist ja eigentlich ein Steuerparadies, was, wenn man das Schachtelprinzip mal verstanden hat,
Ja,
es ist
genau.
ja,
Da
es ist ja.
haben wir ja auch für dich eine nette Konstruktion, glaube ich, entwickelt. Wie lange sind wir dran? 2 Jahre oder so. Mit einer schicken Holdingstruktur, überschaubar und steueroptimiert. Das ist schon gut.
Genau, da muss man einfach sagen, da hat der Sven Bendig und du im Du als Impulsgeber und Sven dann in der Umsetzung, ist ein unschlagbares Duo, was
Ja.
mir einfach weiterhilft. Ja, und alleine die beiden Punkte helfen massiv. Und könntest du die Liste weiterführen, nimmst du Vadi mit seinem Optionshandel, wo er mir die
Ja,
Augen
genau.
geöffnet hat, oder Christine Pistorius mit ihren Immobilienthemen, was ich parallel auch gerade spiele. Da gibt es einfach
Das sind so
sehr
viele
wertvolle.
Unternehmerimpulse, ohne das jetzt zu überspoilern, aber das ist ja das, was ja auch dann, also zumindest mir auch als Initiator massiv Spaß macht, zu sehen, dass sich das entwickelt und dass das angenommen wird.
Und was man tatsächlich sagen muss, was mir als ja, gemeinsamer Nenner am meisten gefällt an der Tatsache ist, dass die alle gleich ticken von der Art. Also die sind jetzt nicht abgehoben, egal wie groß ihr Unternehmen ist. Also ich habe mal den Eindruck, dass es nicht so ist. Und was ich auch finde, ist, man kann menschlich auf einer sehr guten Ebene mit allen sprechen. Also jetzt völlig dieses Business-Thema mal außen vor. Aber auch einfach ja, Probleme besprechen oder auch wenn man mal nicht weiterkommt mit dem Thema, wo es jetzt nicht direkt einen Ansprechpartner gibt, einfach mal in die Runde fragt, könnt ihr hier was empfehlen? Ich meine, ich habe ja selbst mal irgendwann einfach in dem WhatsApp-Chat gefragt, könnt ihr mal eure vier Lieblingsbücher
Da war eine Lawine losgetreten.
raushauen? Ja, genau, allein da kam so viel Input und also ich glaube, ich habe für die nächsten 10 Jahre Lektüren zum Lesen jetzt hier liegen. Aus allen möglichen Richtungen und ja, aber auch Spezialthemen, wenn man einfach zu irgendwas eine Frage hat, wo man auch mal ja, selbst nicht weiterkommt. Und als Unternehmer hat man das relativ oft, dass man sich da ein bisschen hilflos fühlt, weil man mit recht wenig Leuten darüber reden kann, weil die das ja aus dem normalen Umfeld und Freundeskreis, die verstehen die Probleme natürlich nicht, wenn die im Angestelltenverhältnis sind. Das hilft mir unheimlich, dass man hier jemand hat, mit dem man sich austauschen kann.
Das hört sich alles super an. Dann kann ich dir gleich schon mal das Schlusswort übergeben. Also schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Jan, für deine Insights, für deine Geschichte, für, wenn man so Unternehmer, ja, wenn man die so wie dich, wenn man dich das so mal trifft, dann hat man in der Zeit, dass man so ausführlich jetzt eine Stunde oder wie lange wir unterwegs waren, da hat man ja gar nicht die Tiefe und die Zeit und die Ruhe und die Muße, da mal hinzuhören. Und ich glaube jetzt auch, alleine, was da mit den, wie du deine Firma organisierst und welche Haltung, die du Leute positionierst, wo du dich positionierst, wie du dich sukzessive rausziehst und immer noch die Strippen hast. Also da kann man, glaube ich, extrem viel von lernen, wenn man den auch gerne mal Fahrradfahren zwei oder dreimal hört, weil ich glaube, da sind so viele versteckte Insights drin, die haben wir jetzt gar nicht nochmal so überbetont, weil das einfach so viel Ideen sind. Und ich wollte dich ja unbedingt im Podcast haben, weil du für meine Begriffe ja ein Vorzeigeunternehmer für eine neue Generation bist, weil Unternehmen werden auf Dauer anders funktionieren. Und das klassische Unternehmen, wie wir sie haben, ist alles gut. Und wo gibt es denn Unternehmen, die schon so zukunftsorientiert unterwegs sind, die mit einem anderen Menschenbild, mit einer anderen Führung, mit einer anderen Potenzialerkennung oder keiner ist bei dir vor Ort. Die sind alle woanders, mit 70% der Menschen, die du noch nicht mal persönlich live gesehen hast, richtig große Projekte wuppen. Und das sind ja, finde ich, extrem, ist ein extrem gutes Beispiel dafür, dass Unternehmersein auf eine ganz andere Art funktionieren kann. Und ich mag ja hier im Podcast einfach ganz viele Beispiele sammeln, ob da richtig oder falsch. Das Einzige, was zählt, ist, es funktioniert. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen Insights. Super beeindruckt. Ich habe ja auch nochmal, obwohl wir uns ja schon ein paar Jahre kennen, nochmal ganz viel gelernt mit Gilden und Squats und was auch immer da alles ist. Ich weiß ja, du bist da eine coole Socke, aber das, was da alles noch so dahinter steckt, das ist ja echt krass. Also von daher würde ich dir einfach das Schlusswort übergeben.
Ja, das Schlusswort ist eigentlich so, was ich anderen Unternehmern oder Startups mitgeben möchte. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Schwenk. Was ich für mich über die Jahre einfach immer wieder machte, man darf sich nicht klein machen lassen. Das heißt, einfach immer weitergehen. Wenn es zu groß ist, das Problem einfach kleinteilig aufteilen, immer dranbleiben, immer den nächsten Schritt machen, zwar das Große immer sehen, aber nicht diese große Mauer auch sehen, sondern immer den nächsten kleinen Schritt. Und ja, Weg darf holprig sein, aber Richtung sollte klar sein. Und ja, Blick bleibt oben, auch wenn die Schuhe dreckig werden. Ich glaube, das ist Das ist das, was ich so den Neuunternehmern oder auch anderen Unternehmern mitgeben kann. Einfach nicht die großen Probleme sehen, sondern versuchen, runterzubrechen aufs Kleine.
Der Blick bleibt oben, auch wenn die Schuhe dreckig werden. Super gut, herzlichen Dank, Jan. Hab eine
Gerne.
gute Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mehr und Wert. Wechsel zum Unternehmermensch. Wo bist du Experte und magst andere an deiner Expertise teilhaben lassen? Bring dich gerne ein. Gemeinsam in der 100-Plus-Community erreichen wir unsere Lebensziele leichter, menschlicher, nachhaltiger. Gemeinsam erfolgreicher sein. Die 100-Plus-Community. Mehr Lebensqualität für Unternehmermenschen wie dich. Wenn du auch dazu gehören willst, melde dich gleich hier an. www.100plus.community